Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Lucian Hölscher ist Historiker, also zuständig für die Vergangenheit. Er war bis 2014 Professor an der Universität Bochum. Und er ist Autor des Buches Die Entdeckung der Zukunft, in dem es quasi um die Geschichte unseres Blicks in die Zukunft geht. Aber er beobachtet auch die Gegenwart ziemlich genau und deshalb habe ich ihn zu Beginn unseres Gesprächs in der Reihe Zukunft nach den aktuellen Aussichten gefragt. Es gibt ja ganz viele Ideen für die Zukunft jetzt während der Corona-Krise und ich wollte von ihm wissen, was er denn glaubt, wie viel von diesem Berg an Ideen wirklich Bestand haben wird.
Also es spricht manches dafür, dass davon einiges übrig bleiben wird. Die Beschäftigung mit der Zukunft hat seit einer Generation ungefähr sowieso schon einen Auftrieb bekommen, sozusagen die geschichtliche Betrachtung ist selbstreflexiv geworden. Aber in den letzten Jahren treten wir meines Erachtens auch in eine neue Intensivphase der Zukunftsbeschäftigung ein. Solche Phasen gab es immer wieder in den letzten 200 Jahren. Sie folgten etwa in zwei Generationen. Aber jetzt sind wir gerade offenbar wieder dabei, uns sehr intensiv mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Das hängt natürlich mit den großen Gefahren zusammen, die wir in den letzten Jahrzehnten reflektieren mussten, von der Klimakatastrophe bis zu den Atomreaktoren, die unsicher waren und dergleichen mehr. Und die Überwindung solcher großen Gefahren setzt immer neue Reflexionen frei, wie es denn weitergeht.
Was ja für uns so klar zu sein scheint, für Menschen dieser Generation und auch der 1, 2, 3 davor, ist, dass wir Zukunft gestalten können. Also, dass die Zukunft auch von uns abhängt. Streng genommen reden wir auch über Zukünfte. Es gibt ja in der Regel verschiedene Szenarien. War das eigentlich immer schon so?
Dass wir über Zukünfte reden, ist relativ neu. Das ist erst in den letzten 2 Jahrzehnten ein neuer Sprachgebrauch geworden, der damit zusammenhängt, dass auf der einen Seite die Zukunftsforschung viel konkreter geworden ist. Also das Ausmalen von bestimmten Zukunftsszenarien ist ein Mittel der Politik geworden, auf das man mehr und mehr zurückgegriffen hat. Aber auf der anderen Seite hängt es auch damit zusammen, dass die Zukunft ja letzten Endes ein metaphysisches Konzept ist. Also was die Zukunft sein wird, wissen wir nicht. Letzten Endes, wir können uns nur Vorstellungen davon machen. Und der alte Zukunftsbegriff ging sozusagen von einer objektiven Zukunft aus. Der neue Zukunftsbegriff geht mehr auf die Entwürfe ab, die subjektive Seite. Und dann kann man natürlich auch im Plural sprechen.
Sie beschreiben unter anderem in Ihrem Buch, also in der Entdeckung der Zukunft, auch eine Phase, als so die ersten waren es nicht unbedingt, aber als Science-Fiction-Romane erstmalig einen großen Auftrieb haben. Das war so der Jahrhundertwechsel, also der Wechsel vom 19. zum 20. Jahrhundert in etwa. War das auch so ungefähr die Zeit, als der Gedanke an die Zukunft begann, ein durch und durch technischer Gedanke zu sein?
Auf jeden Fall gab es einen großen technischen Schub. Es gab natürlich schon vorher technische Zukunftsvorstellungen, neue Erfindungen, neue Maschinen, die man für die Zukunft sich vorstellte. Aber um 1900 gab es eine besondere Situation, in der man sozusagen systematisch anfing, über die Zukunft nachzudenken. Also man kann das anschaulich machen, dass große Konzerne, damals etwa die AEG, die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, eine ganze Abteilung aufgebaut hat, in der sie sich mit langfristigen Zukunftsentwürfen beschäftigte. Also wie man einen Blitz etwa in Elektrizität umwandeln könnte, sodass man ihn nutzbar machen könnte. Das war ganz klar, das war nicht kein Projekt für die nächsten 10 Jahre. Da musste man gewissermaßen in Zeiträumen von 100 Jahren oder so etwas denken. Aber dieser Wechsel langfristig zu planen, und zwar pragmatisch zu planen, nicht utopisch, sondern pragmatische Lösungen zu suchen, das war eine Neuerung, die man etwa um die Wende von 1900 einsetzen kann.
Durch Romane und viel später dann auch, zunächst mal auch Hörspiele, aber dann natürlich Kinofilme, wurde ja auch eine viel größere Gruppe von Menschen erreicht von diesem Gedanken an die Zukunft. Wie war denn das noch deutlich früher? Wer waren denn die Ersten, die sich damit beschäftigt haben? Waren das eher Künstler, waren das Politiker oder waren es gar eher Priester?
Priester.
Ja, die Religion hat ja ganz am Anfang eine Rolle gespielt bei dem Blick in die Zukunft.
Die Religion spielt eine große Rolle, weil sie ja sozusagen der Diskurs über das Ende und den Anfang der Welt enthält. Ja, also das Ende der Welt mit Christi Wiederkehr, das jüngste Gericht und dergleichen. Also wie lange wird die Welt überhaupt noch dauern? Das war eine Frage, die die Menschen im Mittelalter sehr beschäftigt hat. Es gab keinen Grund gewissermaßen, über die nächste Generation hinauszudenken, sodass man eigentlich auch aus theologischen Gründen davon ausging, ja, es kann sehr schnell zu Ende gehen. Und diese Naherwartung, wie man sagt, die schwand nach dem Dreißigjährigen Krieg mehr und mehr. Also es wird ein Zukunftsraum geschaffen. Und da sind die Theologen sehr stark beteiligt. Ja, also sie dehnen diesen Raum bis zum jüngsten Gericht aus. Auch zum Beispiel mit dem Argument, dass sie sagen, dann haben die Menschen noch mehr Chancen, sich von ihrer Sünde zu befreien. Aber in diesen Freiraum stoßen dann immer mehr auch sozialwissenschaftliche Prognosen hinein. Also etwa die Statistik über das Bevölkerungswachstum oder über die Ergiebigkeit von Rohstoffen. Wie lange wird das Holz, später die Kohle reichen? Ja, lauter solche Fragen gehen in die Zukunft, und zwar nicht mehr die Zukunft der nächsten Jahre, sondern der nächsten 100, 200 Jahre.
Es gibt ja grundsätzlich und gab, glaube ich, immer zwei Grundeinstellungen, die man haben kann beim Blick in die Zukunft. Man kann Angst vor der Zukunft haben, grundsätzlich befürchten, dass etwas Schlimmes kommt, oder man kann positiv in die Zukunft blicken und sie als Chance begreifen. Gab es immer beides oder hat je nach Zeitstimmung immer das eine überwogen?
Also natürlich gibt es beides, ja, aber wenn man sich mal die großen Linien anschaut, dann ist es schon auffallend, dass etwa noch zur Zeit der Reformation Luther etwa eigentlich noch sich eher nach dem Ende gesehnt hat, damit dann die Hoffnung auf ein jenseitiges Reich Gottes einsetzen könnte. Das ändert sich dann später. In der Zeit der Aufklärung mit den Fortschrittserfahrungen werden mehr und mehr positive Bilder von der Zukunft entworfen. Das wird dann auch sehr konkret, wie Städte aussehen werden und wie Künste aussehen werden und so weiter.
Das ist ein schöner Übergang zu meiner letzten Frage, die große ist, weil Sie haben gesagt, wie Städte aussehen werden. Es gibt zum Beispiel ein Bild, das man auch in Ihrem Buch sieht, da ist die Frauenkirche in München quasi so mit, sie sieht aus wie Schlangen umrundet, weil sie umgebaut wurde zu einem Bahnhof für, ich glaube, Zeppeline oder zumindest ähnliche Luftfahrzeuge. So sieht die Frauenkirche, ich wage zu behaupten, Gott sei Dank, auch heute noch nicht aus. Aber das Interessante ist, nach der Lektüre Ihres Buches hatte ich das Gefühl, so unterschiedlich die Blicke in die Zukunft auch waren in dem Zeitraum, den Sie untersucht haben. Es waren unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, die überhaupt geblickt haben, die Schwerpunkte waren anders. Aber eins hatte das bis heute alles ziemlich gemein, es hat in den seltensten Fällen gestimmt, was da prognostiziert wurde. Kann man das wirklich sagen, also wenn man jetzt einfach nur rückblickend ist, nur ergebnisorientiert sich anschaut, kann man sagen, diese ganze Zukunftsblickerei hatte eigentlich keinen Sinn und Zweck, es hat ja nicht geklappt.
Ja, das ist eine wichtige Frage. Also einerseits muss man natürlich auch sagen, uns fällt an vergangenen Zukunftsvorstellungen immer mehr auf, wenn sie nicht stimmen. Es gibt sicher viele Voraussagen, die dann eingetreten sind und dann so selbstverständlich. Aber das ist ein psychologisches Argument. Das andere ist zutreffend, aber das ist kein Grund, sie zu vernachlässigen. Ja, gerade deshalb. Wie kommt es eigentlich, dass man damals so dachte? Was für eine Evidenz hatte das? Wie haben diese nachträglich gesehen falschen, aber tatsächlich bestehenden Zukunftsvorstellungen das Handeln der Menschen beeinflusst? Und insofern bekommt es dann doch einen großen Stellenwert, wenn wir nicht davon ausgehen, dass die Geschichte notwendigerweise so laufen musste, wie sie gelaufen ist, dann gehört natürlich der ganze Raum dessen, was nicht eingetreten ist, zur Geschichte dazu. Sozusagen der Raum der Möglichkeiten, gewissermaßen die virtuelle Geschichte.
Der Zukunftsforscher Lucian Hölscher, sein Buch Die Entdeckung der Zukunft ist im Waldstein Verlag erschienen und dort erscheint im September auch sein neues Buch Zeitgärten. Und eine neue Folge unserer Serie Zukunft gibt es wieder heute Nachmittag. Da geht es um Psychotricks, mit denen man vielleicht in Zukunft erfolgreicher sein kann. Und um Folgenlosigkeit statt Nachhaltigkeit geht es morgen früh. Und all das finden Sie auch, wenn Sie mögen, in der DLF Audiothek.